Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Herzlich willkommen zu einer Sendung, in der wir über Landschaften nachdenken wollen und darüber, was sie uns bedeuten. Egal, ob es liebliche Flussauen sind, das wilde Meer oder eher unwirtliche Moore, der Mensch geht immer eine Beziehung zu seiner Umgebung ein. Der glückliche Horizont heißt ein literarisches, historisches und auch naturkundliches Panorama, das die Journalistin Susanne Wiborg vorgelegt hat. Sie ist heute bei mir zu Gast. Einen Krimi, der alles hält, was man sich von einem Krimi verspricht, stellen wir Ihnen außerdem noch vor. Aber zuerst geht es um den Krieg und darum, wie der ästhetisch universell talentierte Schriftsteller und Medienkünstler Alexander Kluge ihn wahrnimmt. Kluge nennt ihn einen Dämon, der sich der Herrschaft derer, die ihn anzetteln, ebenso entziehe wie den Wünschen denjenigen, die ihn bekämpfen. Etwas Vielgestaltiges also mit einer starken Eigendynamik. Anlässlich des Ukraine-Krieges gewinnen Kluges Kindheitserfahrungen aus Halberstadt, wo er 1932 geboren wurde, eine ganz neue Brisanz. Angela Gutzeit hat Alexander Kluges Kriegsfibel 2023, wie sein Buch heißt, gelesen.
Alexander Kluge war 13 Jahre alt, als der Krieg in seine verheerende Endrunde ging. Am 8. April 1945 überlebte er nur knapp den Feuersturm auf seine Heimatstadt Halberstadt. So wurde ich Zeitzeuge, lesen wir im ersten Kapitel seiner Kriegsfibel 2023. Sein Wappentier, erzählte der in der kritischen Theorie geschulte Intellektuelle in einem Gespräch vor wenigen Jahren, sei die Fledermaus. Übersetzt auf Kluges Denken heißt das, in die Tiefe des geschichtlichen Raumes vordringen, die Schallwellen auffangen, um die Bruchstellen und offenen Wunden kenntlich zu machen. Die Aufgabe der Kunst sei es, diese zueinander in Beziehung zu setzen. Genau das macht der mittlerweile 91-jährige Aufklärer seit Jahrzehnten. Mit ausgeklügelten ästhetischen Mischformen aus Wort, Bild und Ton Licht ins Dunkel geschichtlicher Prozesse und menschengemachter Katastrophen zu bringen. Die jüngste Katastrophe ist der Überfall Russlands auf die Ukraine. Der Krieg ist wieder da. So ist in Kluges Kriegsfibel das erste von insgesamt 6 Kapiteln, die der Autor Stationen nennt, betitelt. Zu Beginn sprechen nur die Bilder. Eine Fotomontage zeigt eine kippende Leninbüste und ein Tier vor brennenden Wohnhäusern. Eine Zeichnung markiert Kinder als die wahren Chronisten des Krieges. In einer Karte zum Frontverlauf in der Ukraine tauchen diese Kinderköpfe wieder auf. Aber die folgenden Textpassagen sprechen zunächst nur vom Zweiten Weltkrieg, von der eigenen Kriegserfahrung als Kind oder von einer Mutter, die um das Überleben ihrer 6 Kinder kämpfte. Dabei wechselt der Autor immer wieder zur Makroebene, um von dort aus auf die, wie Kluge es sieht, Eigendynamik des Dämons Krieg zu schauen.
Entscheidet sich im Krieg eine Großmacht für eine bestimmte Planung, ist diese schwer wieder rückgängig zu machen. Schon mit der Planung ist der Zeitpfeil nicht mehr umzukehren, nicht erst bei Abwurf des tödlichen Materials.
Dieser Themen- und Perspektivwechsel von einem Krieg zum anderen, von einer individuell erlebten Geschichte zum grundsätzlichen Nachdenken über das Wesen des Krieges, strukturiert den gesamten Text und führt fort, was Kluge immer schon getan hat. Erfahrungen und Erkenntnisse zu Versuchsanordnung zu montieren, sie zu überlagern. Bei diesem Verfahren kann es keinen fortlaufenden Text geben. Und so wird dieser auch immer wieder aufgebrochen durch Fotos, Fotomontagen, Zeichnungen und QR-Codes, die Filmsequenzen aus dem cineastischen Werk von Kluges Produktionsfirma DCTP aufploppen lassen. Eine dieser Sequenzen, die zu wilden Pauken und Blechschlägen Star Wars-ähnliche Bilder zeigt, wiederholt den bereits eingangs schon erwähnten Titel »Kinder sind die wahren Chronisten«. Diese Betonung der Kindheitsperspektive verweist nicht nur auf das eigene Erleben, sondern steht auch in Beziehung zur Genrebezeichnung des Buches als Fibel. Eine Fibel ist ursprünglich ein Kinderlesebuch, das mit didaktischen Mitteln zur Erkenntnis und Aktivität anregen soll. Ganz in diesem Sinne hatte Bertolt Brecht 1955 sein letztes lyrisches Werk mit 69 Fotomontagen aus dem Zweiten Weltkrieg Kriegsfibel genannt. Unverkennbar stellt sich Alexander Kluge mit seinem neuen Buch in diese Tradition. Erkenntnis, Aktivität, aber auch Einfühlung sind hier die entscheidenden Stichworte. Einfühlung in das einzelne Schicksal, dazu die Erkenntnis, dass Kriege nicht beherrschbar sind. Dass Kriege aus Mythenbildung, alten, unerledigten Rivalitäten, Paradoxien, schlechten Friedensschlüssen oder der fahrlässigen Nichtbeachtung von Auswegen entstehen können. Zu diesem letzten Aspekt zitiert Kluge den Historiker Herfried Münkler, der eine Parallele zieht zwischen dem Verlauf des Ukraine-Krieges und dem Beginn des Ersten Weltkrieges, dieser Urkatastrophe im frühen 20. Jahrhundert, die in diesem Buch immer wieder eine Rolle spielt.
Zwei Bündnissysteme, die beide den großen Krieg nicht wollten, steuerten wegen einer geopolitisch nachrangigen Frage auf ihn zu. Keine Seite war bereit, ihr Gesicht zu verlieren, und vor allem wollte keiner den Zusammenhalt des Bündnisses, dem er angehörte, riskieren, was bei Nachgiebigkeit oder Einlenken nicht auszuschließen war.
Ganz in diesem Sinne sagte Alexander Kluge in einem Gespräch mit der Philosophin Svenja Flasspöhler zu Beginn dieses Jahres, die NATO-Konferenz 1991 in Bukarest hätte niemals eine Erweiterung ihres Bündnisses um Georgien und die Ukraine in Aussicht stellen dürfen. Das rechtfertigt allerdings keinen Angriffskrieg, was Kluge auch nicht behauptet. Aber wenn es darum geht, wie denn seiner Meinung nach ein Frieden zwischen der Ukraine und Russland zu erreichen sei, bleibt er nicht nur in diesem Buch äußerst vage.
Der Gegenbegriff zum Krieg ist nicht Frieden, sondern Antikrieg, eine dauerhafte Arbeit, die am besten bereits mitten im Krieg beginnt.
Als Denkanregung über das Wesen von Kriegen, deren tödliche Dynamik sich zunehmend menschheitsgefährdend darstellt, ist Alexander Kluges Kriegsfibel 2023 jedoch absolut empfehlenswert. Sie erzählt Gegengeschichten, um in immer neuen Anläufen und mit vielfältigen künstlerischen Mitteln der Katastrophe des Krieges in den Arm zu fallen. Und wie immer bei Alexander Kluge spannt er uns Lesende als Akteure im besten Brechtschen Sinne mit ein.
Das meint Angela Gutzeit über Alexander Kluges Kriegsfibel 2023, erschien im Surkamp Verlag, 127 Seiten für 16 Euro. Von den realen Grauen der Gegenwart und Vergangenheit wechseln wir jetzt zu einem Genre, dessen Kerngeschäft in der Regel im vollkommen übersteigerten Grauen liegt, nämlich dem Thriller. Die Geschehnisse können sich natürlich hier ebenfalls auf die Wirklichkeit beziehen. Und genau das ist bei dem Buch, um das es jetzt geht, der Fall. Das Verbrechen geschieht 1941 und hat mit der amerikanischen Pazifikflotte, Hongkong und Japan zu tun. Fünf Winter lautet der Titel. Vorgelegt hat das Buch der Amerikaner James Crestrell, der im normalen Leben unter einem anderen Namen als Rechtsanwalt arbeitet, und zwar in Hawaii. In Fünf Winter verquickt er einen historischen Stoff mit Krimi-Elementen und lässt sogar eine Liebesgeschichte aufblitzen. Wie Crestrell das bewerkstelligt, weiß Peter Henning.
Sowohl der Berliner Surkamp Verlag als auch das amerikanische Imprint-Verlagshaus Hard Chase Crime haben James Crestrells Roman Fünf Winter mit der Genrebezeichnung Thriller versehen. Tatsächlich aber greift das von dem kalifornischen Autor und Anwalt Jonathan Moore unter dem genannten Pseudonym verfasste, knapp 500 Seiten lange Epos in seiner beeindruckenden thematischen Mehrdimensionalität weit über die an sich unumstößlich definierten Grundkoordinaten des klassischen Kriminalromans aus.
Schon früh in der Entwicklungsphase muss sich der Schreiber diese entscheidenden Fragen stellen. Welche Atmosphäre soll vorherrschen? Komödie? Tragödie? Oder eine Mischung aus beidem? Oder ist es eine Art glatter Berichterstattung von Ereignissen und Schicksalsschlägen, aus denen der Leser machen kann, was er will?
So heißt es unter der Überschrift »Entscheidende Fragen« in Patricia Highsmiths berühmten Essay »Suspense« oder »Wie man einen Thriller schreibt«. Crestrell beantwortet diese entscheidenden Fragen mit einem elegant komponierten Three-in-One aus klassischem Whodunit-Krimi, Liebesgeschichte und Kriegsroman. Und dass das Atmosphärependel dabei vermehrt ins Tragische ausschlägt, versteht sich bei einem Stoff, wie der Amerikaner ihn für seine im Honolulu des Jahres 1941 anlaufende Geschichte gewählt hat, von selbst. Früh lodert es an allen Ecken und Enden in dieser großen schmutzigen Geschichte. Die Kronkolonie Hongkong steht unmittelbar vor der Einnahme durch die Japaner. Und als der Plot nach knapp 300 Seiten in sein dunkles Zentrum vorstößt, setzen die Japaner zum Angriff auf Pearl Harbor an und der Flächenbrand beginnt. Vor diesem Hintergrund erzählt Castle ganz klassisch von dem von Natur aus skeptischen, notorisch melancholischen und mit einigen Wassern gewaschenen Einzelgänger, der sich auf die Suche nach der Wahrheit macht. Er hört auf den Namen Joe McGrady und tut Dienst als Detective des Honolulu Police Department. Sein Herz schlägt für die Studentin Molly und nichts täte der Kerl lieber, als seine freien Tage ungestört an ihrer Seite zu verbringen. Doch als man ihn von höchster Stelle mit der Untersuchung der am Neffen des Oberbefehlshabers der Pazifikflotte und dessen asiatischer Freundin begangenen Morde beauftragt, schlittert McGrady in das folgenreichste Abenteuer seines Lebens. Denn was als scheinbar gewöhnliche Doppelmordermittlung beginnt, weitet sich zur ganz großen Nummer, als klar wird, dass mit den Morden der Verrat japanischer Militärgeheimnisse verhindert wurde.
»Was läuft hier ab?«, fragte McGrady. »Es sieht so aus, als sei der Fall 100-mal komplizierter geworden.« »Kein Problem für mich«, sagte McGrady. Er schätzte, dass er gut 2 Wochen unterwegs sein würde. 5 Tage hin, 5 Tage Hongkong, 5 Tage zurück.
So führt McGrady die Suche nach dem ausgemachten Täter, der ein drittes Opfer massakriert hat, nach Hongkong, wo sein Leben endgültig ins Ungewisse abbiegt, als die USA dem Kaiserreich Japan am 7. Dezember 1941 den Krieg erklären und er in Gefangenschaft gerät. Doch mit Hilfe eines hochrangigen, regierungskritischen japanischen Diplomaten, der ihn in seinem Tokioter Haus versteckt, übersteht McGrady den Krieg unversehrt, lernt Mandarin und verliebt sich in Sashi, die Nichte seines Retters. Am Ende werden aus den 2 geplanten Wochen 5 Winter. Und als er endlich nach Honolulu zurückkehrt, liest sich seine persönliche Bilanz verheerend.
Zwar hatte er all diese Tage überlebt, aber er hatte Molly verloren. Er hatte Sashi verloren. Beamer hatte ihm verboten, weiter an dem Fall zu arbeiten, also hatte er auch den verloren. Er hatte eine Handvoll Versprechen gegeben, von denen er nicht wusste, wie er sie halten sollte.
James Kestrel erzählt in seinem vor der historischen Kulisse Hongkongs bildmächtig abrollenden Roman die Geschichte eines amerikanischen Odysseus und seiner Irrfahrten, der auch dann noch seiner Bestimmung als Detective folgt und den Dreifachmörder jagt, als es für ihn persönlich nichts mehr zu gewinnen gibt. Altmodische Romantik, moralfester Individualismus und ein Einzelkämpfer auf verlorenem Posten. Was seit den Marlowe-Krimis Raymond Chandlers zur Grundausstattung des klassischen Hardboiled gehört, bedient Kestrel in seinem Roman überaus gekonnt.
Man kann keine Buletten machen, ohne zuvor ein bisschen Fleisch durch den Wolf zu drehen.
Raunt eine Figur in einem der frühen Hardboiled-Schmuckstücke Carol John Daly's. Jonathan Moore alias James Kestrel hat's verinnerlicht. Und er zeigt, dass die Geschichte des Mannes, der sich gegen alle Widerstände auf die Suche nach der Wahrheit macht, immer noch eine großartige Geschichte sein kann, wenn sie so wirklichkeitssatt erzählt wird. In diesem Fall darf sie gerne so alt sein wie die Odyssee.
Sagt Peter Henning über James Kestrel, 5 Winter. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Stefan Lux. Es liegt bei Surkamp vor, 498 Seiten, 20 Euro. Mit hartgesottenen Krimis hat die Sphäre, der wir uns jetzt zuwenden wollen, wenig zu tun. Es soll nämlich um Landschaften gehen und darum, wie sie einsickern in ihre Bewohner. Der glückliche Horizont heißt das neue Buch der Journalistin Susanne Wiborg. Was uns Landschaft bedeutet, lautet der Untertitel. Ich habe mit Susanne Wiborg gesprochen. Welches sind denn die Landschaften, die uns am tiefsten berühren? Sind es die Kindheitslandschaften?
Ich denke, ja. Ich denke, es ist die Landschaft, die man als allererste kennenlernt, in der man sich als allererste bewegt, die man als erste riecht und sieht und begreifen lernt, wirklich begreifen. Also hinfassen, Blumen pflücken. Und das ist die Landschaft, die sich am tiefsten einprägt, individuell. Ich denke, kulturell ist es für uns der Wald.
Das ist etwas sehr Deutsches, der Bezug zum Wald. Sie haben aber das Buch in unterschiedliche Kapitel gegliedert und widmen zum Beispiel dem Fluss ein großes, langes Kapitel. Was hat es denn mit dem Fluss auf sich?
Ja, der Fluss ist der Sonderfall, weil er keine statische, sondern eine dynamische Landschaft ist. Also eigentlich eine lebende Verbindung zwischen Landschaften, die bei diesem Verbinden noch selbstständig die Gestalt wechselt. Daher ist er offen für wirklich beinahe jede Deutung. Wandel, Verbindung, Grenze. Also Karl Zuckmayer zum Beispiel hat über den Rhein gesagt, alle ungelösten Fragen verlieren sich in ihm.
Das ist eine sehr poetische Formulierung. Und Zuckmayer kommt noch einmal vor mit seiner Frau, als er 1939 an der Seine steht, gemeinsam mit ihr. Gab es da dann wieder eine Verschränkung von der Lebenssituation und der Betrachtung des Flusses?
Ja, vollkommen. Da sitzen die beiden angetrunken und furchtbar traurig an der Seine auf einer Brücke und wissen, dass das ihr allerletzter Abend in Europa ist und sie wissen, dass sie vielleicht niemals wiederkommen. Und er hört seine Frau sagen, das alles vielleicht nie mehr, vielleicht zerstört. Sie machte eine weite Bewegung über den Fluss, über die Stadt, über unseren Erdteil hin. So schön, rief sie und wies auf das durchflackerte Strömen der Seine. Ich aber sah nicht die Seine, sah nicht die Lichterstadt, ich sah den Rhein.
Also er sah durch diesen Fluss hindurch den Fluss, den er kannte. Landschaften sind auch immer Projektionsflächen.
Vollkommen. Und das ist eigentlich auch das Tolle daran, die zu erforschen und auch die Literatur zu erforschen. Denn Landschaft spiegelt sich wirklich in jedem, der sie sieht, anders. Von ein und derselben Landschaft können Sie komplett verschiedene Beschreibungen finden.
Karl Zuckmayer kehrte dann ja, wenn ich mich richtig entsinne, in die Berge zurück. Das ist bei Ihnen die majestätische Landschaft. Also auch da gibt es dann eine Verbindung zu dem, was ihn geprägt hatte.
Ja, unbedingt. Ihn hat ja das Exil sehr geprägt. Er wollte nicht nach Deutschland zurück und er hat sich dann ein letztes Zuhause gesucht, überall in den Bergen und doch seinem Gefühl nach sehr geborgen. Also er hat aber den Rhein immer wieder besucht. Der hat ihn nicht losgelassen.
Sie nehmen, Susanne Wiborg, auch karge Landschaften in Ihr Panorama mit auf. Welche sind das denn? Und passiert hier auch eine kulturelle Aufladung?
Ja, vor allem. Die kargen Landschaften sind vor allem Moor und Heide. Und das sind eigentlich die großen Landschaften der Imagination, der Fantasie. Da steht nichts. Da ist also kein großer Berg, der das Auge festhält. Da ist keine Brandung oder Strömung. Da laufen keine Weidetiere. Da ist im Grunde nur Stimmung. Nur Fläche und Licht, Licht, Licht. Also Einsamkeit, Licht, Schatten, Weite, Stille. Jede Menge Atmosphäre, die dann eben mit eigenen Imaginationen gefüllt werden kann. Also Paula Modersohn, die ja das Moor liebte, hat die Landschaften genannt Stimmung bis in die kleinste Fingerspitze.
Und da gab es auch einen Wandel, das schildern Sie sehr eindrücklich. Am Anfang war das eine Landschaft, die eher als ein Leichentuch galt, erinnere ich mich. Das
ja,
zitieren
Sie. Die war absolut feindselig, denn früher waren die großen Moore ja wirklich noch sehr, sehr gefährlich. Oder auch diese öde wirkende Lüneburger Heide, die durchquerte man so schnell man konnte und schüttelte sich, wenn man draußen war und war froh, dass man es überstanden hatte. Und erst als die Landschaften nicht mehr unmittelbar gefährlich wurden, als sie also nicht an jeder Ecke im Moor versackten, da kamen dann Anfang des 20. Jahrhunderts die Künstler und sagten, oh mein Gott, toll.
Kommen wir noch mal auf den Wald zu sprechen, den nannten Sie ja bereits, Frau Wiborg. Und das ist ja eine Landschaft, bei Ihnen heißt sie Seelenlandschaft, die auch sehr mit Deutschland verknüpft ist. Was ist das denn, eine Seelenlandschaft?
Na, es ist eine doppelte Verknüpfung. Einmal ist es die praktische. Für fast jeden von uns ist irgendein kleiner Wald schnell zu erreichen, wenn man mal einen Weltenwechsel möchte. So, und dann kommt noch dazu diese mythische Beziehung, die wir haben und die lustigerweise uns ja auf eine seltsame Weise auch mit Italien verbindet. Also der Wald ist die einzige Landschaft, der es geschafft hat, ins Erbgedächtnis zweier großer Kulturen einzugehen, über 2000 Jahre und komplett verschieden. Für die Italiener ist es ein Ort des Schreckens, der Dunkelheit, der Gefahr, während es für uns das ewige Zuhause geworden ist. Und das wurzelt alles in der Schlacht am Teutoburger Wald, der legendären. Vor 2000 Jahren hat er geholfen, die schrecklichen Kolonialherren zu vertreiben. Und seitdem hat er immer den Ruf gehabt, die Zuflucht zu sein. Also wirklich ein Ort, wo man sich nicht nur verstecken, sondern auch die Seele aufladen kann.
Vielen Dank, Susanne Wiborg, für diese Schilderungen der Seelenlandschaften und der kargen Landschaften. All das kann man in Ihrem Buch entdecken. Danke sehr.
Gern geschehen.
Der glückliche Horizont, was uns Landschaften bedeuten, liegt im Kunstmann Verlag vor, 360 Seiten, 25 Euro. Wie schwierig die Arbeit für Schriftstellerinnen und Schriftsteller sein kann, zeigt sich gerade in Ungarn. Der Verband beklagt starke Kürzungen der Gelder. Die Allianz der Europäischen Akademien hat jetzt zur Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen aufgerufen. Das war's für heute im Büchermarkt. Nach den Nachrichten in Forschung aktuell geht es bei uns um Klimawandel und Gesundheit. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.